Willkommen zu deinem Podcast mit Wissen für jeden Tag.
Stell dir das mal vor, also es war ein unendlich langer Tag. Du bist wirklich restlos erschöpft.
Das kennt man ja.
Genau. Du liegst endlich eingekuschelt im Bett. Das Licht ist aus. Und diese ganzen Gedanken, die dich den ganzen Tag so auf Trab gehalten haben, die verblassen jetzt so langsam.
Ja, diese perfekte Schwelle zum Einschlafen.
Exakt. Du schwebst genau auf dieser feinen Schwelle, gleitest so sanft rüber ins Traumland. Es ist absolut friedlich. Und dann, völlig aus dem Nichts, bam.
Ja, der totale Schockmoment.
Du fällst ins Leere. Dein ganzer Körper reißt massiv zusammen, deine Augen springen auf, du starrst in die Dunkelheit und dein Herz pumpt einfach, als wärst du gerade um dein Leben gerannt.
Und in dieser allerersten Millisekunde ist man ja auch wirklich komplett desorientiert, oder?
Absolut.
Das Adrenalin flutet da sofort den Kreislauf. Und obwohl du sicher auf deiner flachen, weichen Matratze liegst, ist dein Gehirn zu 100% davon überzeugt, dass du gerade in einen bodenlosen Abgrund gestürzt bist.
Ja, man ringt dann richtig nach Luft und fragt sich, was um Himmels Willen da gerade passiert ist.
Genau.
Und exakt dieses Szenario, das so unfassbar viele von uns kennen, das nehmen wir uns in unserer heutigen Analyse mal richtig vor.
Eine sehr spannende Recherche übrigens.
Das finde ich auch. Wir durchforsten heute die Materialien zu diesem bizarren Phänomen, das in der Fachsprache als hypnagogischer Ruck oder halt profaner als Einschlafzucken bekannt ist.
Ja, Einschlafzucken trifft es eigentlich ganz gut.
Genau. Und unsere Mission heute ist es herauszufinden, was in diesen Sekundenbruchteilen tief in unserer Biologie eigentlich passiert. Also warum zucken wir so brutal zusammen?
Und vor allem, warum dieses extrem erschreckende Erlebnis absolut kein Grund zur Panik ist.
Richtig, das ist ganz wichtig für dich als Zuhörer. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Aber was diese Recherche so faszinierend macht, ist ja, dass sie uns zwingt, unsere Vorstellung davon, wie der Körper eigentlich funktioniert, komplett zu überdenken.
Ja, total. Wir betrachten Schlaf ja oft als eine Art Lichtschalter. Also ein Klick, das Bewusstsein ist aus, der Körper ruht.
Einfach Stecker ziehen und gut ist.
Genau. Aber dieser Ruck beweist auf sehr dramatische Weise, dass dieser Übergang vom Wachzustand in den Schlaf ein hochkomplexes und manchmal extrem instabiles Manöver ist.
Und das ist ein interessanter Punkt, denn genau da hakt mein Verständnis bisher noch so ein bisschen.
Okay, wo genau?
Naja, wenn ich abends im Bett liege und die Augen schließe, fühlt es sich für mich eigentlich wie ein total linearer, geordneter Prozess an. Der Körper fährt kontinuierlich runter.
Mhm.
Aber dieser hypnagogische Ruck, der fühlt sich halt überhaupt nicht geordnet an. Das fühlt sich an wie so ein brutaler Fehler im System.
Ist es in gewisser Weise auch.
Also wie läuft dieser Einschlafprozess denn auf neurologischer Ebene ab, wenn er nicht wie ein einfacher Lichtschalter funktioniert?
Um diesen scheinbaren Fehler zu verstehen, müssen wir uns die Architektur des Einschlafens genauer ansehen. Es ist nämlich kein linearer Prozess, sondern eher so ein, naja, ein biologischer Kampf um die Vorherrschaft.
Ein Kampf? Das klingt ja anstrengend.
Ist es für das Gehirn auch. Es gibt da zwei wesentliche Systeme, die diesen Rhythmus steuern. Das eine hält uns wach und aufmerksam und das andere leitet den Schlaf ein.
Okay.
Und wenn du dich jetzt ins Bett legst, schaltet das Wachsystem eben nicht einfach ab. Es wird vielmehr vom Schlafsystem ganz langsam und stufenweise zurückgedrängt.
Das heißt, da findet ein echter physischer Übergangsprozess statt, während ich da so dämmere.
Ganz genau. Wir betreten dann den sogenannten hypnagogischen Zustand. Das ist quasi diese nebulöse Übergangsphase.
Ah, daher der Name hypnagogischer Ruck?
Richtig. In dieser Phase wird deine bewusste Wahrnehmung der Umgebung gedimmt. Die sensorischen Eingänge, also was du hörst oder auf der Haut spürst, die blockiert das Gehirn nach und nach.
Okay, das leuchtet ein.
Gleichzeitig verlangsamt sich deine Atmung und dein Muskeltonus, also diese Grundspannung in deiner Muskulatur, beginnt rapide abzufallen. Der Körper wird schwer und entspannt sich.
Aber Moment, das mit der Muskelentspannung wirft bei mir jetzt eine Frage auf. Irgendwann müssen unsere Muskeln im Schlaf doch komplett gelähmt sein, oder?
Wie meinst du das?
Naja, wenn ich später in der Nacht träume, dass ich einen Sprint hinlege, dann strampel ich ja nicht wild im Bett herum und renne gegen die Wand. Da muss der Körper doch irgendeinen Riegel vorschieben.
Ah, verstehe. Ja, das ist absolut richtig. Diese komplette Blockade der Muskulatur gibt es tatsächlich. In der Schlafforschung nennt man das REM-Atonie.
REM, also von dieser Traumphase?
Genau. Das tritt erst in der REM-Schlafphase auf, also der Phase, in der wir intensiv träumen. Diese Lähmung ist ein genialer Schutzmechanismus des Gehirns.
Der vermutlich im Hirnstamm gesteuert wird?
Exakt, damit wir unsere Träume eben nicht körperlich ausleben. Aber, und das ist das Entscheidende für unsere heutige Analyse, das Timing ist hier der Schlüssel.
Weil diese Lähmung viel später passiert.
Ganz genau. Diese komplette Abschaltung der Muskeln passiert tief in der Nacht.
Ah, okay. Das bringt uns der Sache schon deutlich näher. Der hypnagogische Ruck passiert ja nicht tief in der Nacht, wenn ich bereits träume.
Richtig, der passiert ganz am Anfang.
Eben, in dieser hypnagogischen Phase, die du vorhin beschrieben hast. Das heißt, in dem Moment, in dem wir da so zucken, hat das Gehirn diesen Schutzmechanismus der totalen Muskellähmung noch gar nicht aktiviert?
Bingo. Genau hier liegt der neuralgische Punkt. Der Körper steckt mitten im Übergang. Die Muskelspannung lässt bereits stark nach, aber die komplette Blockade ist halt noch nicht aktiv.
Okay.
Und genau in diesem wahnsinnig verwundbaren Fenster, in dem diese beiden Systeme um die Kontrolle ringen, kommt es zu dem Ruck. Es ist im Grunde ein klassischer, massiver Kommunikationsfehler innerhalb des Nervensystems.
Lass uns das mal irgendwie greifbar machen. Wenn diese beiden Systeme, also das Wachsystem und das Schlafsystem, um die Kontrolle ringen, dann stelle ich mir das vor wie in so einem großen Firmengebäude nach Dienstschluss.
Schöne Analogie, erzähl mal.
Also, die eine Abteilung, sagen wir, das sind die Muskeln und das Schlafsystem, die macht bereit Feierabend. Die Mitarbeiter haben die Jacken an, fahren die Rechner runter, machen das Licht aus und verschließen die Türen.
Der Körper signalisiert also ganz klar Ruhephase.
Genau. Aber die andere Abteilung, das Wachsystem, die sitzt noch oben im Chefbüro, die sind hellwach, trinken Kaffee und hämmern hektisch noch irgendwelche wichtigen Arbeitsmails in die Tastatur.
Mails, die an die Kollegen gehen, die eigentlich schon auf dem Weg zum Parkplatz sind, ja?
Exakt. Und das stiftet totales Chaos. Lass uns dieses Firmenbild mal direkt auf die Biologie übertragen. Wie sieht das anatomisch aus?
Das beschreibt den Mechanismus ziemlich treffend. Die Abteilung, die Feierabend machen will, das sind bestimmte Regionen im Hypothalamus, die den Schlaf fördern.
Und die koffeinsüchtige Abteilung oben im Chefbüro?
Das ist das sogenannte retikuläre Aktivierungssystem in deinem Hirnstamm. Dieses System war den ganzen Tag dafür zuständig, dich wach, aufmerksam und reaktionsfähig zu halten.
Und das will seinen Job einfach nicht aufgeben?
Richtig. Manchmal wehrt sich dieses Wachsystem richtig gegen das Herunterfahren.
Das heißt, während meine Muskeln sich gerade gemütlich entspannen wollen, schickt der Chef aus dem Hirnstamm plötzlich nochmal ein dringendes Memo nach unten.
Sozusagen, ja. Das Gehirn verarbeitet beim Einschlafen ja oft noch letzte Sinneseindrücke oder so ganz flüchtige Traumfetzen.
Mm.
Wenn dieses retikuläre Aktivierungssystem dann in diesem Zustand der Instabilität unerwartet feuert, sendet es eine plötzliche, völlig unkoordinierte Salve von elektrischen Impulsen durch die motorischen Nervenbahnen.
Und die treffen dann auf die Muskeln, die eigentlich schon am Schlafen sind.
Genau. Diese Entladung trifft auf eine Muskulatur, die gerade dabei war, komplett weich zu werden. Das Resultat ist eine abrupte, maximale Kontraktion, ein massiver Fehlstart der Muskeln.
Und exakt das ist dann dieses physische Zucken, das dich im Bett so brutal hochwirft?
Ist absolut. Ein klassischer Fehlalarm.
Okay, das leuchtet mir jetzt vollkommen ein. Also, die Abteilungen kommunizieren aneinander vorbei, das Wachsystem funkt dazwischen. Und der Muskel krampft kurz zusammen.
Genau so ist es.
Aber hier hakt es bei mir trotzdem noch gewaltig.
Wieso? Das erklärt doch den Ruck.
Ja, das erklärt das rein physische Zucken. Aber wir müssen unbedingt über dieses Gefühl des Fallens reden.
Ah, ich ahne, worauf du hinaus willst.
Naja, wenn da nur zwei Gehirnregionen streiten und so eine verirrte elektrische Entladung durch den Körper schießt, warum zur Hölle fühlt es sich dann so spezifisch nach einem Sturz an?
Das ist die große Frage.
Eben. Wenn sich nur ein Muskel verheddert, könnte ich doch genauso gut das Gefühl haben, dass mich jemand antippt.
Mhm.
Oder dass ich über eine Kante stolpere.
Mhm, das wäre logisch.
Aber stattdessen haben so viele Menschen exakt diese gleiche furchteinflößende Illusion, buchstäblich in einen bodenlosen Abgrund zu stürzen. Da muss doch weit mehr dahinter stecken als nur eine fehlgeleitete E-Mail im Nervensystem.
Da triffst du wirklich den Kern einer der spannendsten Debatten der gesamten Schlafforschung.
Oh, okay. Also ist das nicht abschließend geklärt?
Nein. Wenn wir rein bei dieser neurologischen Fehlzündung bleiben, fehlt uns tatsächlich das Warum für diese extrem spezifische Wahrnehmung.
Also warum wir ausgerechnet fallen?
Ganz genau. Um zu verstehen, warum unser Gehirn dieses Chaos im Nervensystem fast immer als Sturz interpretiert, da reicht ein Blick auf unsere moderne Anatomie einfach nicht aus.
Wo müssen wir dann hinsehen?
Wir müssen den Blickwinkel drastisch erweitern und Millionen von Jahren in die Vergangenheit unserer Spezies schauen.
Okay, Moment. Wir sprechen also über Evolution, über unsere Vorfahren.
Ganz genau. Wir müssen zurück in eine Zeit, lange bevor es sichere Schlafzimmer oder auch nur Höhlen als Standardquartiere gab.
Oh wow, okay.
Unsere frühen Vorfahren, also diese frühen Primaten, die verbrachten einen erheblichen Teil ihrer Nächte in den Baumkronen.
Was logisch ist, ja. Wer nachts auf dem Boden schlief, war wahrscheinlich ein ziemlich bequemer Mitternachtssnack für irgendwelche Raubtiere.
Exakt. Die Bäume boten Sicherheit vor den Jägern am Boden. Aber auf einem Ast in 15 Metern Höhe zu schlafen, das bringt halt ein massives, lebensgefährliches Problem mit sich.
Die Schwerkraft.
Richtig. Wenn du dort oben einschläfst, deine Wahrnehmung schwindet und deine Muskeln sich entspannen, darfst unter gar keinen Umständen das Gleichgewicht verlieren.
Sonst geht's abwärts.
Ein Haltungsverlust im Schlaf bedeutete unweigerlich einen tödlichen oder zumindest extrem katastrophalen Sturz. Das Überleben unserer Vorfahren hing also absolut davon ab, dass ihr Körper auch im Halbschlaf den Kontakt zum Ast niemals ganz verlor.
Krass. Ich glaube, ich beginne langsam zu verstehen, wie sich der Kreis zu diesem hypnagogischen Ruck jetzt schließt.
Lass hören.
Naja, das heißt, dieses Entspannen der Muskeln, das wir heute im sicheren Bett haben, das war früher auf dem Baum ein absolutes Warnsignal für den Körper.
Die vorherrschende evolutionäre Hypothese, die besagt genau das. Wenn wir heute im Bett liegen und einschlafen, entspannen sich unsere Muskeln rapide.
Mhm.
Dieser schnelle Abfall der Muskelspannung, der gleicht auf neurologischer Ebene verblüffend dem Gefühl des freien Falls.
Weil die Spannung plötzlich einfach weg ist.
Genau. Und da wir ja gleichzeitig unsere sensorische Wahrnehmung der Umgebung, also das Spüren der sicheren Matratze, bereits abschalten, fehlen dem Gehirn plötzlich die Referenzpunkte.
Es weiß nicht mehr, dass wir eigentlich sicher liegen.
Richtig. Unser sehr altes, evolutionär geprägtes Nervensystem registriert diesen plötzlichen Verlust der Muskelspannung dann quasi im luftleeren Raum.
Und weil es tief in den ältesten Hirnstrukturen immer noch darauf programmiert ist, auf Bäumen zu überleben, schrillen da sofort alle Alarmglocken.
Ganz genau. Das Gehirn interpretiert diese rasante Muskelentspannung katastrophal falsch. Es denkt, wir verlieren den Halt. Wir fallen.
Wahnsinn.
Und es reagiert augenblicklich mit dem einzig logischen Mechanismus, um dein Leben in diesem vermeintlichen Bruchteil einer Sekunde noch zu retten.
Diesem reflexartigen, massiven Muskelimpuls.
Richtig. Dieser Ruck ist gewissermaßen der verzweifelte Versuch deines Körpers, reflexartig nach einem rettenden Ast zu greifen, bevor du auf dem Waldboden zerschellst.
Das ist absolut faszinierend. Und ehrlich gesagt auch völlig absurd, wenn man das mal in den Kontext unseres heutigen Alltags setzt, oder?
Auf jeden Fall.
Ich meine, stell dir das vor. Ich liege da völlig erschöpft in meinem klimatisierten Schlafzimmer, sicher gebettet auf einer ergonomischen Premium-Matratze, zugedeckt bis ans Kinn.
Und dein Gehirn spielt Steinzeit.
Ja. Tief in meinem Kopf schaltet eine prähistorische Sirene auf Panikmodus um und brüllt: Achtung, festhalten, der Ast bricht ab.
Das illustriert wirklich wunderbar, wie unfassbar langsam die biologische Evolution im Vergleich zu unserer kulturellen Entwicklung voranschreitet.
Total.
In der Wissenschaft sprechen wir hier von sogenannten rudimentären Reflexen.
Wie beim Blinddarm, der eigentlich keine Funktion mehr hat.
Genau, oder ähnlich wie die Gänsehaut. Die schützte unsere Vorfahren vor Kälte, indem sie das Fell aufstellte.
Was bei uns heute mit den paar Härchen ziemlich nutzlos ist.
Richtig. Und dieser Ruck ist möglicherweise ein Überbleibsel, das seine ursprüngliche Funktion längst verloren hat, aber eben tief in unserer Festplatte verankert bleibt.
Unser hochmodernes Gehirn, mit dem wir tagsüber künstliche Intelligenzen trainieren oder Symphonien komponieren, das schleppt also tief in seinem Betriebssystem noch alte Software-Updates aus der Steinzeit mit sich herum.
Ein sehr schönes Bild.
Ein uralter Code, der nie gelöscht wurde und ab und zu einfach mal ausgeführt wird, weil das System kurz durcheinander kommt.
Exakt so ist es. Wobei wir hier natürlich fairerweise betonen müssen, dass wir diesen evolutionären Aspekt nicht im Labor zweifelsfrei beweisen können.
Na gut, das ist logisch.
Ja, wir können ja schlecht prähistorische Schlafzuckungen ausgraben und analysieren.
Das stimmt.
Aber diese Theorie verbindet den neurologischen Kommunikationsfehler einfach so elegant mit dem psychologischen Empfinden des Fallens, dass sie in der Forschung als die plausibelste Erklärung gilt.
Gut, also wenn wir diese prähistorische Software in uns tragen, völlig egal, ob jetzt als Kommunikationsfehler der Abteilungen oder als Greifreflex aus der Baumära, dann stellt sich mir da eine ganz drängende praktische Frage.
Schieß los.
Warum passiert mir das nicht jede verdammte Nacht? Ich schlafe jeden Tag ein, jeden Tag entspannen sich meine Muskeln.
Hm.
Also was triggert diesen Ruck? Warum bricht der innere Primat an manchen Abenden in Panik aus und an anderen dämmere ich völlig friedlich weg?
Das ist der Moment, in dem wir wieder ins Hier und Jetzt deines Alltags zurückkehren müssen. Zunächst mal zur Häufigkeit. Schätzungen gehen davon aus, dass 60-70% aller Menschen diesen Ruck zumindest gelegentlich erleben.
Oh, das ist ja wirklich eine absolute Mehrheit.
Ja, sehr viele kennen das. Er passiert aber nicht zufällig. Er tritt besonders dann gehäuft auf, wenn der Übergang zwischen Wachsein und Schlaf für dein Nervensystem ohnehin schon extrem erschwert ist.
Also wenn dieses Ringen um die Kontrolle, von dem wir anfangs sprachen, besonders heftig ausfällt.
Ganz genau. Wenn dein retikuläres Aktivierungssystem, also die Wachabteilung im Chefbüro, völlig überdreht ist.
Und was bringt diese Abteilung so zum Überdrehen?
Die Hauptauslöser dafür sind Stress, Angstzustände und ironischerweise extreme Übermüdung und Erschöpfung.
Warte, Übermüdung? Das klingt paradox. Wenn ich müde bin, sollte ich doch besser einschlafen.
Sollte man meinen. Aber wenn du völlig übermüdet ins Bett fällst, versucht der Körper manchmal zu schnell, die tiefen Schlafphasen zu erreichen, während das Gehirn aber noch nachhängt.
Ah, verstehe.
Die Asynchronität zwischen den Abteilungen wird dann einfach größer.
Und wie sieht es mit äußeren Faktoren aus? Ich denke da an unsere alltäglichen Laster. Kaffee, Sport und so weiter.
Die spielen eine massive Rolle. Hoher Koffeinkonsum am späten Nachmittag oder Abend hält die Wachzentren des Gehirns natürlich künstlich unter Strom.
Ja, das ergibt Sinn.
Aber auch intensiver Sport, unmittelbar vor dem Zubettgehen, wird als starker Trigger identifiziert.
Wirklich? Sport?
Ja. Sport treibt die Herzfrequenz hoch, flutet den Körper mit stimulierenden Hormonen und erhöht vor allem den Muskeltonus.
Ah, klar. Wenn du also nach so einem endlosen Arbeitstag abends um 9 noch ein massives Workout im Fitnessstudio durchziehst.
Was viele ja machen, um Stress abzubauen.
Genau. Und dir danach vielleicht noch einen starken Espresso machst, weil du noch E-Mails beantworten musst und dich dann ins Bett wirfst, dann schickst du dein Nervensystem auf eine absolute Achterbahnfahrt.
Ganz exakt. Du zwingst deinen Körper innerhalb kürzester Zeit von maximaler Leistungsbereitschaft auf völlige Ruhe umzuschalten. Das System ist physiologisch eigentlich noch voll im Kampf- oder Fluchtmodus.
Wahnsinn.
Wenn das Schlafzentrum dann versucht, die Muskeln rapide zu entspannen, ist die Schwelle für einen Fehlalarm einfach extrem niedrig.
Weil das Wachsystem denkt, halt stopp, wir rennen doch gerade noch vor dem Säbelzahntiger weg.
Richtig. Das überreizte Gehirn interpretiert diese plötzliche Entspannung sofort als bedrohlichen Kontrollverlust. Der Wachzustand wehrt sich mit Händen und Füßen gegen die plötzliche Stille.
Kein Wunder also, dass dieser alte Sicherheitsmechanismus dann völlig überreagiert.
Definitiv.
Um bei dem Firmenbeispiel zu bleiben. Wenn die Firma ohnehin schon brennt und alle unter Strom stehen, reicht eine kleine flackernde Glühbirne und jemand drückt sofort den roten Panikknopf, weil er denkt, das Gebäude stürzt ein.
Das fasst die Dynamik wirklich perfekt zusammen. Die Lebensweise, die wir heute führen, die provoziert diesen alten Reflex immer dann, wenn wir die natürlichen Rhythmen unseres Körpers ignorieren oder komplett übersteuern.
Das heißt, die Vorbereitung auf den Schlaf ist enorm wichtig.
Genau. Je entspannter und geordneter wir den Körper herunterfahren lassen, desto geräuschloser können die Gehirnregionen die Kontrolle übergeben.
Das ist wirklich erhellend. Wir haben hier also diesen unfassbar komplexen Abschaltprozess im Gehirn, der durch unseren modernen, hektischen Lebensstil total leicht aus dem Takt geraten kann. Und das alles mündet dann in einen Reflex, der uns seit Millionen von Jahren begleitet.
Und das absolut Wichtigste, was du, also der Zuhörer, aus all diesen Informationen mitnehmen solltest, ist einfach die Beruhigung.
Ja, das müssen wir nochmal ganz klar sagen.
Wenn du das nächste Mal im Bett liegst, so langsam wegdämmerst und plötzlich dieses brachiale Gefühl hast, ins Bodenlose zu stürzen und mit rasendem Herzen hochschreckst.
Und denkst, du fällst vom Ast?
Dann ist das absolut kein Grund zur Sorge. Es ist kein Vorbote einer neurologischen Erkrankung. Es ist kein Systemabsturz.
Es ist einfach nur Biologie, die kurz stolpert.
In der überwältigenden Mehrheit der Fälle ist es einfach ein völlig harmloser physiologischer Schluckauf. Nichts weiter.
Eigentlich ist es, wenn man mal genauer darüber nachdenkt, fast schon ein Kompliment an unser Nervensystem, oder?
Inwiefern?
Naja, es zeigt uns, wie unfassbar aktiv und wachsam unser Gehirn selbst dann noch arbeitet, sein Umfeld abtastet und uns beschützen will, wenn wir eigentlich glauben, schon längst abgeschaltet zu haben.
Stimmt.
Es passt einfach pausenlos auf uns auf. Auch wenn es dabei manchmal vielleicht ein kleines bisschen zu übermotiviert ist und Geister aus der Vergangenheit sieht.
So kann man es definitiv betrachten. Ein überfürsorglicher Wächter, der im Zweifel lieber einmal zu oft Alarm schlägt als einmal zu wenig.
Das war wirklich eine unfassbar tiefgreifende Recherche heute. Die hat mir auf jeden Fall einen völlig neuen Respekt vor den Vorgängen in unserem Schlafzimmer gegeben.
Das freut mich.
Aber bevor wir dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, für heute entlassen, möchte ich dir noch einen neuen, vielleicht auch etwas provokanten Gedanken mit auf den Weg geben.
Da bin ich jetzt aber auch gespannt.
Einen Gedanken, der genau auf diesem Evolutionsaspekt aufbaut, den wir heute so ausführlich dekonstruiert haben. Wir haben heute gelernt, dass dieses plötzliche panische Fallen im Bett wahrscheinlich ein direktes evolutionäres Echo aus unserer Zeit auf den Bäumen ist.
Eine physische Erinnerung.
Ganz genau, eine Erinnerung unserer Vorfahren, die unauslöschlich in unseren Muskeln und Nerven gespeichert ist. Und wenn man das mal wirklich sacken lässt, zwingt das einen doch unweigerlich zu einer Frage, wenn man sich so in seinem modernen, hochtechnisierten Alltag umschaut.
Nämlich?
Welcher anderen uralten Überlebensreflexe schlummern eigentlich noch völlig unbemerkt in unseren alltäglichen Gewohnheiten?
Sehr guter Punkt.
Ich meine, wenn unser Körper sich nach so vielen Millionen Jahren trotz Premium-Matratze und Hightech-Schlafzimmer immer noch lebhaft an den rettenden Ass erinnert, was hat er noch alles nicht vergessen? Was steuert unser tägliches Handeln vielleicht heimlich aus dem Hintergrund?
Eine sehr spannende Überlegung.
Darüber lässt sich auf jeden Fall hervorragend nachdenken, wenn du das nächste Mal im Bett liegst. Wir wünschen dir auf jeden Fall für heute Nacht ein absolut entspanntes, ruckfreies und vor allem tiefes Einschlafen.
Genau, schlaft gut, lasst den Tag langsam ausklingen und macht euch wirklich keine Sorgen um das Fallen.
Wir hören uns. Bis zu unserer nächsten gemeinsamen Analyse.
Das war unser Wissen für euch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.